Happy Shooting, Folge 138 für Donnerstag, den 2. April 2009. Und diese Folge wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Das hast du schön gemacht. Mhm. Das war übrigens mal ein Praktikant, das ist der Chris Marquardt und der ist jetzt übrigens neu hier.
Weißt du was, Boris?
Er lernt langsam, aber es geht.
Ah,
na gut, lass uns anfangen.
Ich bin scheiße müde. Weißt du das?
Ach.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Weißt du auch warum?
Frühjahrsmüdigkeit.
Sommerzeit.
Aha.
Und weißt du, was das auch heißt?
Hä?
Kamera umstellen.
Oh ja. Also, jetzt auf Pause drücken, sofort zu allen euren Kameras rennen und mal prüfen, ob die Uhrzeit stimmt.
Ja, ne, ist wirklich nicht so unwichtig, weil hinterher ärgert man sich wieder. Man schaut ja dann doch ab und zu mal entweder aufs Datum oder man sortiert nach Datum oder noch besser, man hat irgendwie so einen GPS-Logger und dann, naja. Aber lass uns mal schauen, was wir heute so alles in der Sendung haben.
Das ist ja, dann scroll ich doch mal wieder nach unten. Wir haben heute, wir ermitteln einen Gewinner für die Hartaufgabe, genau.
Genau, wir reden kurz über einen kleinen neuen Mini-Podcast.
Dann haben wir, ja, Hörerfragen und antworten sich sozusagen unbekannterweise selbst. Es geht nämlich um das Fotospeichern unterwegs.
Richtig, dann reden wir ein bisschen über 50mm Objektive.
Und was haben wir hier? Ach ja, wir haben mal die Frage, was denn der Crop-Faktor jetzt eigentlich mit der Brennweite zu tun hat. Und auch wieder 50mm, welche Lichtstärke denn da vorteilhafter ist.
Ja, und dann haben wir wieder einen neuen, in Anführungszeichen, Pringles-Deckel.
Einen ganz professionellen. Ja, dann haben wir das Thema Fotoabzüge und warum die immer anders aussehen.
Dann kommt ganz mit eiligen Schritten der Berliner Workshop nahe und da gibt es ein Hörertreffen natürlich im Rahmen dessen.
Und es gibt Neuigkeiten in unserem Blog. Und zwar hast du ja mal, da können wir jetzt gleich direkt mit starten.
Richtig.
Du hast doch mal in Englisch was geschrieben zum Thema Lightroom, wie du so damit umgehst, was du so machst.
Richtig, ich hatte mal irgendwie auf Twitter so den ein oder anderen kleinen Beitrag getwittert, was ich da workflow-technisch mache und da entstand dann ein sechs Blogposts, ausführliche Blogposts auf meinem englischsprachigen Blog zum Thema Lightroom und Workflow und wie ich das da so mache und jetzt hat die Moni hat angefangen, die zu übersetzen für Happy Shooting fürs Blog und
jetzt hast du schon gepostet. Eine eigene Übersetzerin.
Ja, Moni kann gut übersetzen, ja. Aber das ist nicht ihre Hauptaufgabe. Die macht auch ganz viel anderes zum Thema Fotografie. Also wir werden übrigens vielleicht sogar bald von Moni hier auf dem Podcast noch ein bisschen mehr hören. Aber da wird nicht mehr verraten.
Das heißt, deine 6 Teile kommen jetzt Stück für Stück auf happyshooting.de in Deutsch.
Genau,
das macht es bequemer zum Lesen.
Die werden jetzt nach und nach übersetzt und auf happyshooting.de gepostet, also wen es interessiert. Ja, das ist mit einem Grund, nicht das Blog nicht nur zu abonnieren, um die Podcast-Folgen zu hören, sondern auch ab und zu mal auf dem Blog ein bisschen nachzulesen.
Kennst du übrigens, das haben wir jetzt gar nicht ins Notebook geschrieben, aber kennst du Helen Levitt oder Levitt?
Nein.
Siehste, ich auch nicht, aber zumindest einige unserer Hörer kannten sie. Das ist wohl eine New Yorker Street-Fotografiererin gewesen, die nun gestorben ist.
Oh.
Anfang der Woche.
Oh.
Und da gibt's auf spiegel.de, ich schreibe den Link gleich nochmal dazu, gibt's so einen kleinen Nachruf und was sie so fotografiert hat und so. Ich muss allerdings gestehen, ich kannte sie bis zu diesem Link nicht. Also, liebe Helen, das tut mir nun wirklich leid, dass du nicht mehr unter uns bist und mich nicht mehr kennenlernen konntest. Aber naja, klappt im nächsten Leben.
Tja, wir haben ein Hörertreffen.
Richtig.
Also ein kleines Hörertreffen. Und zwar sind wir am Wochenende ja Freitag bis Sonntag in Berlin auf dem Workshop mit Flughafen Tempelhof und zum Thema Street eben auch Street-Foto. Ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Eigentlich heißt es
Straßenfotografie.
Ja, aber ich stehe da nicht dicht da und mache Bilder von der Straße. Also so Asphaltbilder. Nein, ist ja egal. Also ich sag Street Photography, ist mir jetzt wurscht. Und wir sind aber natürlich schon etwas früher da und deshalb hat der Thomas, der uns in Berlin mit dem Organisieren hilft, für uns das organisiert, einen Tisch zu reservieren und zwar am Vorabend, am Donnerstag, also wenn die Sendung rauskommt, quasi heute, also am 2. April um 20 Uhr beim Italiener, 12 Apostel in der Georgenstraße 2 in Berlin.
Und das heißt, es können nur maximal 10 Teilnehmer kommen, weil wenn wir zwei da sind, sind da schon 12 Apostel voll.
Ja, die haben aber, glaube ich, mehr als 12 Plätze.
Das ist gut.
Wer da in Berlin mit der S-Bahn kommt, S-Bahn Bogen 175 steht hier. Wir linken zu dem Beitrag. Da gibt es einen Blog, einen Forumsbeitrag dazu. Und da haben sich auch ganz, ganz viele schon angemeldet. Ich glaube, der Thomas hat einen Tisch für 20 Leute reserviert. Hoffentlich reicht das. Das könnte knapp werden.
Also ich versuche auch hinzukommen, aber ich kann noch nicht versprechen, dass ich es schaffe.
Ja, du musst ja, du bist ja ein bisschen, musst ja noch arbeiten und so.
Ich muss erst arbeiten und dann nach der Arbeit fahre ich quasi nach Berlin zum Thomas rüber, zum Ausladen. Und dann muss ich mal gucken, ob ich denn noch fit bin. Ansonsten ruhe ich mich lieber aus, damit ihr dann auch alle auf dem Workshop was von mir habt.
Naja, schauen wir mal. Also ich bin auf jeden Fall da. Und das Ding ist ganz wichtig, offen natürlich für alle, die alle, auch die, die nicht am Workshop teilnehmen.
Richtig, ist ein ganz normales Hörertreffen.
Richtig, und da wird wahrscheinlich geredet und getrunken und gegessen und gelabert.
Ist in der Regel immer lustig, so ein Treffen, doch, kann ich sagen.
Ja. Also, in den Shownotes auf happyshooting.de findet ihr mehr dazu. So, jetzt haben wir von Holly aus Berlin, da sind wir schon wieder bei Berlin, von Holly aus Berlin eine Mail bekommen.
Ja, die schreibt, hallo Happy Shooters. Ich mache mir Mut und schreibe euch, obwohl mein Deutsch überhaupt nicht fehlerfrei ist, aber hoffentlich verständlich. Ich komme aus den USA und bin schon seit 7 glücklichen, abenteuerlichen und auch manchmal peinlichen Jahren in Berlin. Zwar bin ich kein Berliner wie JFK, aber ich finde die Pfannkuchen vom Bäcker viel besser als die von Dunkin' Donuts.
So, Moment, kurze Unterbrechung. Holly schreibt, ich komme aus den USA und das Deutsch soll nicht fehlerfrei sein. Also ich muss jetzt mal ganz kurz intervenieren, was ich hier lese.
Wir haben schon manche Mails von deutschen Hörern bekommen, die schlechter waren.
Wesentlich schlechter waren. Also nicht so ungut, liebe Hörer, die uns schlechte Mails schreiben mit schlechtem Deutsch. Aber das ist, glaube ich, das ist ein Musterbeispiel. Mach mal weiter.
Richtig. Na, bisher konnten wir noch alles entziffern.
Ja, nee, nicht nur entziffern, da ist kein Fehler drin bis jetzt.
Nee, ich meine jetzt auch von den anderen Leuten.
Das auch,
also bisher ja. War noch nichts dabei, was wir gar nicht verstanden hätten. Insofern geht's ja immer noch. Sie schreibt weiter, oder er?
Holly. Sie wahrscheinlich.
Was sie wahrscheinlich. Genau. Siehst du, haben wir schon nicht verstanden. Allein am Namen hapert's schon. Mann, okay. Seit letzten Weihnachten habe ich meine erste DSLR und bin so dankbar für eure Podcasts, auch Ensoniq und Tips from the Top Floor. Ich habe so viel von euch gelernt. Ich bin dabei, meine Fotografie zu verbessern. Es kann nur besser werden, Fragezeichen. Durch so viel Übung wie möglich. Die Aufgaben sind dazu wirklich hilfreich und ich bin beeindruckt von den Ideen und Leistungen der anderen Fotografen. Yep, ich glaube, das können wir beide nur unterschreiben. Ja, meine Frage geht es eigentlich nicht um Fotos zu machen, sondern um Fotoabzüge. Allerdings merke ich, dass wenn ich mal ein Foto zu verschiedenen Online-Labs einschicke, bekomme ich sehr unterschiedliche Qualität wieder, die besonders in den Hauttönen bemerkbar ist. Druckt ihr beiden alle Fotos selber oder benutzt ihr auch mal so ein Online-Lab in Deutschland? Durch Google sehe ich viele gefunden und habe auch mehrere probiert, aber weiß nicht genau, wie ich erkennen kann, welche eher professionelle Qualität anbieten. Mir geht es hier um Qualität und nicht um den billigsten Preis. Welche Services nutzen die Profis? Gibt es so einen Standardprovider in Deutschland? Hättet ihr Empfehlung und so weiter? Nochmal vielen Dank für den tollen Podcast und weiter so, bitte. Auch gute Besserung für deine Stimme, Chris. Ja, das entwickelt sich ja, ne?
Also kurz zur Stimme, bevor wir auf das andere eingehen. Ich war heute beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und es ist alles ganz viel besser und überhaupt keine Gefahr mehr und die logopädischen Trainings helfen und schlagen an und es alles wird gut.
Das ist doch prima. Ja. Ich muss gerade eine wichtige Frage beantworten. Vielleicht kannst du schon mal loslegen, denn ich weiß, du hast mit Peter mal diese Labs getestet, ne?
Ich habe mit Peter, meinem Bruder, gemeinsam haben wir mal Labs getestet und haben uns ja die gleichen Fotos aufgeteilt und an verschiedene Labs geschickt und da, ich glaube, insgesamt fast um die 20 Stück rum. Also jeder hat so 10 gemacht und wir haben hinterher die Bilder auf den Tisch geworfen, die wir zurückbekommen haben, und wir haben bei allen die ja, du bist jetzt ruhig, liebes iPhone. Und haben hinterher die Bilder alle auf den Tisch geworfen und haben die mal verglichen. Wir haben bei allen Labs angekreuzt, lass meine Bilder in Ruhe und tu nicht mehr dran rumoptimieren. Ja, das Resultat war wirklich genauso, wie du es schreibst, Holly. Nämlich, dass die alle irgendwie unterschiedlich sind und keiner gleich. Und manche haben halt doch rumoptimiert oder sie haben komische Farbeinstellungen und die Hauttöne ändern sich und so weiter. Also du fragst, wie wir mit sowas umgehen. Also Boris, benutzt du ein Online-Lab oder druckst du?
Meistens drucke ich.
Ja, ich auch.
Weil, also mir war das auch zu blöd. Allerdings nicht unbedingt wegen der komischen Farben, die dabei rauskommen, sondern mein größtes Problem war immer entweder das Format oder schlicht die Zeit. Also ich drucke überhaupt eigentlich sehr wenig, weil ich einfach schon alle Wände voll habe. Und da tauscht man dann doch nicht jeden Tag aus. Aber wenn ich irgendwas drucke, dann ist das meistens, weil wir zum Beispiel Geburtstagsgeschenke machen. Zum Beispiel einen Kalender verschenken, den machen wir dann selber. Oder zu Weihnachten ganz gerne für die Omas und Verwandten und so. Oder man druckt zum Beispiel eine Geburtstagskarte. Und dann nimmt man sich halt auch ein Bild daher und macht da irgendwas Hübsches draus. Und dann brauchst du es ja aber genau jetzt. Und nicht irgendwann im Laufe der Woche, weil wie das immer so ist, Geburtstage und Weihnachten, das ist ja schon ein Jahr lang bekannt und kommt dementsprechend immer sehr überraschend. Das heißt, man muss immer sehr schnell fertig werden damit, so am Abend vorher oder so. Kennen wir ja alle. Und deswegen bin ich sowieso schon sehr, sehr früh dazu übergegangen, mir eben Farbdrucker zu kaufen, Tintenstrahldrucker und sowas eben selbst zu machen. Und natürlich inzwischen auch, seit ich das mit diesem Farbmanagement mal wirklich verinnerlicht habe, auch der Reproduzierbarkeit wegen. Dass man wirklich sagen kann, jetzt habe ich mir so viel Mühe gemacht, dieses Bild zu bearbeiten. Und jetzt gebe ich das aus der Hand und die drehen an allen Farbkanälen nochmal rum, wie sie Spaß haben. Nee, danke. Dann das mache ich lieber selbst. Und halte das direkt in der Hand und kann, wenn es schiefgelaufen ist, nochmal machen. Kostet halt ein bisschen mehr.
Ja.
Ich habe einmal was entwickeln lassen und ohne dass der uns jetzt bezahlt dafür, ist das der, an den ich das in Zukunft wieder schicken würde. Und zwar ist das saaldigital.de. Das ist wohl ein Ableger, der ist entstanden aus der Foto-Community. Diese Foto-Community hat ja auch einen eigenen Printdienst. Die machen das mit professionellen Printmaschinen und Belichtern und so weiter. Und die bieten Farbprofile an. Das waren so damals mit die ersten, glaube ich, die sowas professionell in Deutschland angeboten hatten oder das groß aufgezogen haben zumindest. War der erste, der mir aufgefallen war. Und von denen haben sich wohl ein paar Leute abgesplittet, aus welchen Gründen auch immer, das weiß ich nicht, und haben dieses Saal digital gemacht. Und die arbeiten eben auch mit diesen professionellen Maschinen und bieten auch eben so ein Profil an, ein ICC-Profil, dass man mal an seinem kalibrierten Monitor eine Vorschau hat, ob ich denn die Farben, die ich da bearbeitet habe, überhaupt aufs Papier kriege. Fand ich sehr, sehr gut. Also die haben mir auch ein Demo-Bild geschickt. Die schicken kostenlos so ein Musterbild, dass man das dann mal mit seinem Monitor zu Hause abgleichen kann und so. Sehr, sehr netter Kontakt. Also hat mir gut gefallen.
Mhm. Und mir geht's ähnlich. Ich habe ich immer wieder mal gedruckt oder drucken lassen über clickbilderbox.de. Das ist, glaube ich, Fotostober in Freiburg oder sowas. Also die waren einfach von der Qualität her relativ konsistent und auch ganz, ganz okay. Wie die heute sind, 5 Jahre später, weiß ich nicht. Also wenn ihr die jetzt ausprobiert, tut's gerne, aber hinterher bitte kommt nicht zu mir, wenn es nicht klappt. ich bin jetzt mittlerweile auch einfach viel am selber drucken. Wenn ich drucke, dann habe ich die Bilder A sofort in der Hand, B sind sie nicht wirklich viel teurer, als wenn ich sie im Lab machen lasse, und ich habe die Kontrolle über die Qualität. Das finde ich ganz gut. Was ich so als Tipp noch zu dem Thema rausgeben kann, ist, wenn du Bilder drucken möchtest, die dann auch wirklich lange haltbar sind, also die normalen Fotos mit den gelösten Tinten, die sind schon in dem Bereich von Fotopapier, was die Langlebigkeit angeht. aber nur wenn du hochwertige Tinten, also Originaltinten und Originalpapiere verwendest, da gibt es ganz gewaltige Unterschiede. Also da mache ich mittlerweile auch keine Kompromisse mehr. Wenn du wirklich richtig gute Qualität und sehr langlebige Fotos haben möchtest, dann wirst du nicht drum herum kommen, dir einen Drucker mit Pigmenttinten zuzulegen. Mhm. Ja, ansonsten, ja, ein langes Thema. Wir haben auch schon in früheren Folgen immer wieder mal das Thema selber drucken und was für Dienste gibt es aufgegriffen. Da könnt ihr mal in die HSDB schauen, in unsere Datenbank. Da gibt es einen Link zu der auf der Homepage auf happyshooting.de und da machen einige Hörer gemeinsam diese Datenbank und da kann man, wenn man da diese Themen eingibt, vermutlich auch nochmal ein paar Folgen finden und nachhören.
Übrigens, wenn ihr einen schnellen Server und Speicherplatz zur Verfügung stellen möchtet für diese HSDB, dann schaut doch mal bitte in das Happy Shooting Forum, happyshooting.de/forum, und schaut da mal nach hs-db, da gibt es einen Thread oder sogar eine eigene Rubrik und bietet das mal an, denn das Team, was das da programmiert hat und immer noch nach Freiwilligen sucht, die da weiter fleißig die Beiträge taggen und verschlagworten und so weiter, die suchen halt nach einem schnellen Server, denn im Augenblick ist das quälend langsam und das schreckt eben sehr, sehr viele Leute ab, da mitzuarbeiten. Es ist einfach nervig. Und das wissen die Leute auch. Die sagen ja normalerweise, wenn man oben in das Suchfeld was reintippt, könnte quasi in Echtzeit da das Suchergebnis erscheinen. Und der Server gibt das einfach nicht her. Wenn ihr also in der Lage seid, da was anzubieten für dieses Team, was eben nichts kostet, aber eben schnell ist, dann macht das doch bitte und helft uns allen.
ich lese hier gerade schon was über den nächsten Beitrag, das ist ja unglaublich. Also ja, HSDB.
Genau.
Die Jungs brauchen Unterstützung.
Vorher habe ich hier was aus Twitter.
Oh gut, machen wir das noch rein und dann wird gleich mal aufgelöst, warum ich gerade so sprachlos war.
Genau, und zwar zwei Dinge. Zum einen der Mediagraf, der schreibt, hey ihr zwei, macht doch mal ein bisschen weniger Gealber und mehr Fotocontent. Ich weiß gar nicht, welchen Podcast er hört, aber wir machen doch hier nur Fotocontent, oder?
Ja, also wenn wir dir zu albern sind, dann können wir dir vielleicht noch ein paar andere Fotopodcasts empfehlen, die wesentlich weniger albern sind und die nur Fotocontent machen. Und
genau, er schreibt aber weiter. Ja. Eine kurze Frage, ist im Bastelworkshop noch Platz? Jetzt rate mal, ja, da ist noch Platz und zwar reichlich. Also wer Bock hat, noch an dem Bastelworkshop teilzunehmen?
Das klingt immer so abwertig, Bastelworkshop. Also
Bastelworkshop.
Leute, nur um es nochmal zu klären, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum da relativ wenig Anmeldungen bis jetzt da sind, weil ich glaube, die Leute haben so den Eindruck, wir sitzen da mit Kinderscheren und Klebestiften und machen irgendwie einen auf Lala. Nee, natürlich nicht. wir machen da Dinge, die wirklich am Ende Hand und Fuß haben. Wir werden uns ein eigenes Heimstudio bauen, wir werden uns eigene Lichtformer bauen, Dinge, für die man im Fotoladen zum Teil hunderte Euro hinlegen muss, um dann richtig tolles, in Anführungszeichen, Equipment zu haben, kann man nämlich ganz oft durch ein bisschen Geschick, ein bisschen Baumarkt unheimlich leicht selber nachbauen mit hammergeilen Ergebnissen. Wir reden da von Produktfotografie, wir reden aber auch von so Dingen wie Porträtfotografie, Strobes-Geschichten. Also wir werden
ganz viel mit Blitzen arbeiten.
Richtig, letztendlich haben wir in diesem Workshop wer aus diesem Workshop rauskommt, hat im Prinzip die Möglichkeit, sich für recht wenig Geld ein richtig Top-Heimstudio zu bauen.
Genau.
Ja.
Also, da haben wir noch Platz.
Ja.
Also, Mediagraf immer ran. Ich habe ihm auch schon geantwortet. Und da wirst du uns kennenlernen.
Weißt du,
da ist dein Schluss mit albern.
Nee, das ist ja immer lustig, weil natürlich sind wir immer besonders lustig und machen wir nicht mit Absicht. Wir sind einfach so doof. Aber
wir sind einfach so.
Ja, genau. Wir sind einfach so. Und ich behaupte jetzt mal, Mediagraf hört einfach noch nicht so lange zu, weil spätestens nach der zweiten Folge, entweder die Leute gehen dann und haben keinen Bock mehr auf uns oder sie nehmen uns halt, wie wir sind. Also,
richtig.
Insofern, Mediagraf, dabei bleiben, durchhalten, du schaffst das und
richtig.
Irgendwann ja.
Es gab sogar schon mal ein, zwei Hörer, die hatten die Folgen, die ersten zerlegt in Anteil Foto und Anteil Smalltalk.
Das hat man
und
der Smalltalk,
der Smalltalk war verschwindend gering, also das täuscht. Ist natürlich Auslegungssache, was ist Smalltalk und was ist Content. Aber damit wir wieder zum Content kommen, genau, Mediagraph, habe ich hier von, das ist der zweite Twitter-Beitrag, den wollte ich nämlich eigentlich haben, von Snoyweger, wie auch immer man das ausspricht, der oder die fragt, als Schutz vor Salz und Wasser am Meer, UV-Filter oder Schutzfilter? Was ist noch zu beachten? Irgendwelche Tipps? Dazu kann ich sagen, das ist der einzige Fall, wo ich sage, ein UV-Filter ist richtig sinnvoll.
Ja, oder ein Glasfilter halt.
Richtig, das ist das, was damit Schutzfilter gemeint ist. Es gibt so spezielle, Filter sind es ja dann nicht mehr, sondern quasi saubere Glasscheiben mit Filtergewinde, die also gar nichts machen, außer eine Glasscheibe zu sein. Ich habe allerdings bei einer Suche im Internet eher UV-Filter als Schutzfilter finden können. Und wenn ich dann mal einen Schutzfilter gefunden habe, dann war der kaum günstiger als der UV-Filter. Also insofern ist eigentlich auch wurscht, ob dann noch ein bisschen UV-Filter mehr rausgefiltert wird oder nicht. Das spielt dann ja auch keine Rolle. Und vergütet sollten sie ohnehin sein. Also egal, ob der Schutzfilter oder der UV-Filter, damit du so wenig interne Reflexion wie möglich davon hast. Ist ja nun gerade, wenn du am Meer fotografierst, dann willst du vielleicht auch mal die Sonne vor dir haben, schon wird's brisant. Oder selbst wenn du die Sonne irgendwo schräg oder hinter dir hast, dann reflektiert das ja auch auf dem Wasser und du hast immer irgendwelche Lichtreflexionen, die Richtung Kamera kommen. Die will man ja auch wahrscheinlich haben. Also achte auf eine gute Vergütung dieser Filter oder Glasscheiben. Ansonsten ist eigentlich wurscht, ob du das eine oder das andere nimmst. Grundsätzlich finde ich es eine gute Idee, daran zu denken, denn Salzwasser ist wirklich aggressiv. Und wenn das länger sich auf dem Glas, auf dem Objektiv absetzt, dann kann das wirklich irgendwelche bleibenden Flecken auf der Vergütung dahinter lassen. Das würde ich dann schon machen, Filter drauf.
Ja, so viel dazu. Danke, ich bin schon wieder vertieft. Also, der Marco hat uns geschrieben, hallo ihr beiden, ich habe euch den Link schon mal getwittert, aber hier nochmal per E-Mail. Ja, übrigens, twittern ist schön, aber wenn ihr es wirklich in die Sendung schaffen wollt, ist trotz Bodensatz und allem wahrscheinlich die Mail an info@happyshooting.de immer noch die
definitiv
beste Möglichkeit, hier reinzukommen, auf Twitter rauscht es einfach durch.
Richtig. Zum einen, mein Twitter-Client ist auch nicht permanent offen. Also da geht mir schon mal was durch die Lappen, wenn dann sehr, sehr viele Dinge kommen. Zum zweiten, Twitter lese ich dann halt eben überall. Also durchaus auch mal auf dem iPhone unterwegs, wenn ich irgendwo warte, sitze, Mittagspause, was auch immer. Dann bin ich durchaus auch mal auf dem iPhone unterwegs. Am iPhone habe ich aber nun keine Möglichkeit, so einen Tweet irgendwo in unser Notebook zu schaufeln. Sondern diese Dinge mache ich eigentlich immer, ja, mal am Wochenende oder abends, wenn mir dann mal wieder so wahnsinnig langweilig ist. Und dann gucke ich halt in unsere Mailbox und arbeite die mal wieder ein bisschen ab und da haben wir einen ganz guten Workflow entwickelt. Also wenn ihr irgendwas habt, twittern ist schön, dann ist vielleicht gleich lustig, wenn wir mal alle gemeinsam drüber lachen können. Aber wenn es in die Show soll, dann bitte immer an info@happyshooting.de. Vielen Dank. Und jetzt lies mal vor.
Ja, also Marco schreibt, hallo ihr beiden. Ich habe den Link schon mal getwittert, aber hier nochmal per Mail. Es gibt wieder ein neues Weißabgleichstool, der Spidercube.
Da.
Ja,
er schreibt. Der ist von Datacolor.
Ja, also das hat mit diesem Spider. Ach so, das hat ja mit dem Spider zu tun.
Richtig.
Das ist die gleiche Firma. Es handelt sich hier, wenn man sich so anschaut, um einen Würfel mit verschiedenen Flächen, verschiedenen Grau- und Schwarz- und Weißstufen auf den Flächen und den kann man oben an so einer Schnur halten, der hängt dann so quasi so diagonal in der Gegend und der Text...
Man kann ihn auch auf ein Stativ tun.
Kann man auch, ja. Und der Text auf der Website ist klasse, Farbsteuerung durch Lichtausgleich. Das ist nicht nur eine weitere Graukarte. Mit Spidercube können Sie den Weißabgleich nach Ihren Wünschen bestimmen, spektrale Neutralitätswerte mithilfe mehrerer Lichtquellen erzielen und hellste Bildbereiche und Schatten korrigieren. Ein präziser, benutzerdefinierter Weißabgleich sorgt gleich zu Beginn der Fotosession für exakte Farbtreue. Fotografen können nun präzise Farben auf Bildern festhalten, ohne dass eine umfangreiche Nachbearbeitung erforderlich ist. Spidercube ist ein RAW-Kalibrierungstool, das in die Tasche eines jeden Fotografen gehört. Dank Spidercube wird Ihre Kamera intelligenter, Ausrufezeichen und so weiter.
Ja, der Spidercube ist auch nicht besonders groß, sodass seine Tasche bestimmt als dritter Hoden sehr potent wirkt.
Aber eckig.
Ja, natürlich.
49 Euro ohne Mehrwertsteuer.
Also ich finde den Preis ja noch relativ human. Sie sagen halt, das Ding ist deswegen so toll, weil dadurch, dass es ein Cube ist und du den immer mit der Spitze Richtung Kamera halten sollst oder mit einer Kante, nee, sogar mit einer Spitze Richtung Kamera halten sollst, siehst du halt schon mal links und rechts zwei verschiedene oder zwei graue Flächen. Mhm. Und jetzt sagen sie, wahrscheinlich gehen sie jetzt von der Standard-Porträtsituation aus, wo der Licht von links und von rechts kommt, dass du somit eben sowohl deine Haupt- als auch deine sekundäre Lichtquelle getrennt voneinander quasi auf der Graufläche hast. Sodass du dann eben sagen kannst, du möchtest den Weißabgleich auf die Hauptlichtquelle oder auf die Sekundärlichtquelle machen. Mhm. Das ist schon mal das eine, was sie erzählen. Das andere ist, dass sie auf der Unterseite noch so ein Loch haben, eine Lichtfalle. Eine
Schwarzfalle nennen sie das.
Genau. Da ist ein Loch drin, da ist es hinter vertieft und da soll eben kein Licht mehr rausreflektiert werden. Und die Unterseite selbst ist auch schwarz. Natürlich reflektiert sie trotzdem etwas Licht, weil absolut schwarz gibt es nicht, sonst würden wir es ja auch nicht sehen. Aber jetzt soll man quasi eben sagen, okay, jetzt kann ich im RAW-Entwickler nicht nur den Weißabgleich machen auf Haupt- oder Sekundärlichtquelle mit den Grauflächen, sondern ich kann auch den Schwarzwert so anpassen, dass eben dieses Loch wirklich schwarz ist und die Fläche außenrum so gerade eben nicht mehr schwarz ist. Das mag alles sein. Und es gibt da auch ein Video auf dieser Datacolor-Seite, wo in Englisch wird das erklärt, da spricht einer, der klingt wie dieser Michael Rather, der hat auch so einen Lightroom-Podcast. Da muss man manchmal ein bisschen Geduld haben, bis er zum Punkt kommt, aber das ist bei uns ja nicht viel anders.
Moment, wer hat hier den Stativ-Dreiteiler eingeführt?
Das war ich. Deswegen sage ich das ja auch. Aber da erzählt er eben genau diese Punkte in Langform nochmal. Aha. Ich persönlich muss dazu sagen, ja, schön, aber wann bitte ist man in der Situation, dass man den perfekten Weißabgleich braucht und die perfekte Belichtung fürs ganze Bild braucht?
Also wenn ich perfekte Farben brauche, dann nehme ich mir eine Farbkarte und kalibriere mir die Lichtsituation durch. Das ist dann aber ein ganz anderer Prozess. Da reden wir jetzt auch nicht mehr drüber, aber das ist ein anderes
Thema. Und da hast du dann auch nicht mehr Haupt- und Sekundärlichtquelle. Und wenn ich jetzt mit verschiedenartigen Lichtquellen arbeite, dann kriege ich das Bild ja sowieso nicht korrekt weiß abgeglichen.
Hm. Also sowas ist vielleicht noch zu rechtfertigen, aus meiner Sicht, wenn wir dann wirklich in so Geschichten gehen wie Produktfotografie, wo dann wirklich der Farbton genau stimmen muss. Aber dann, selbst dann reicht eigentlich Grau nicht mehr und Schwarz nicht mehr für eine saubere Farbdarstellung, für eine hundertprozentige kalibrierte Farbdarstellung, sondern da musst du ein Kameraprofil erstellen und zwar, oder beziehungsweise ein Profil für die Lichtsituation. Und das schaffst du wieder nur über eine passende Farbkarte, über eine passende Software und so weiter. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also, naja, gut. Also
und ganz ehrlich, den Schwarzwert anpassen in der RAW-Bearbeitung, da habe ich noch nie eine Schwarzfalle vermisst.
Ja, okay. Also ich könnte mir vorstellen, es wird ein paar Leute geben, die da super mit klarkommen. Der Großteil wird aber trotz allem mit dem Pringles-Deckel weiterhin super leben können. Der Marco schreibt dann noch, ich muss aber sagen, dass ich den Preis noch einigermaßen akzeptabel finde, insbesondere im Vergleich zu einer einfachen Graukarte von einem Markenhersteller, wenn man denn Wert auf dieses Feature legt. Ihr dürft euch aber trotzdem gerne darüber lustig machen. Naja, wir machen uns nicht lustig, sondern es ist mehr so ein, braucht man das denn wirklich?
Mehr ein kritisches Abwägen,
ja,
möchte ich das mal nennen. Genau. Also was mir halt nicht so gut gefällt, aber ich kann es jetzt natürlich nicht aus der Praxis erzählen, weil ich das Ding noch nie ausprobiert habe, mir erscheint es etwas klein. Also du kannst das ganz einfach zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen, viel größer ist es nicht. Und wenn ich das an die Situation bringe im Bild, wo ich es bräuchte, um den Weißabgleich zu machen, dann erscheint mir die Fläche, die ich dann zur Verfügung habe, etwas sehr klein.
Da geht es ja dann weniger um den Weißabgleich beim Fotografieren, sondern um den im Post-Processing. Und da reicht der auch.
Ja, das ist schon klar.
Da reichen dir auch 10 Pixel breit. Also das
richtig, geht. Aber jetzt überleg mal, du hast da dein Model ausgeleuchtet mit mehreren Spotlichtern oder so. Den musst du ja schon ganz präzise dahin bringen, wo das Licht dann auch sauber hinfällt und nicht irgendwo den Randbereich vom Licht oder so. Also einfach von der Positionierung her finde ich es etwas schwierig. Aber das ist jetzt nur, ich vermute das nur, ich konnte es ja noch nicht ausprobieren.
Na gut.
Wie dem auch sei.
Tauchen wir mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar fragt, wer fragt denn? Der Andi fragt, Zwei Fragen zum Thema Brennweite und 50 mm Objektiv. Hallo, oh je, hallo Boris und Chris oder Chris und Boris. Ja, so kann man sich auch rausreden. Kurz zu mir, ich höre einen Podcast seit circa einem Jahr sehr gerne. Das ist recht lustig, da ich keine eigene Kamera habe. Ich leihe mir immer die D200 eines Freundes oder die Minolta A2 von meinem Vater.
Finde ich gut.
Ja, ich hatte, jetzt muss ich mich mal kurz outen, wie alt ich bin. Ich hatte in den 80ern 5 CDs, bevor ich dann den ersten CD-Player hatte.
Ja, warum nicht?
Mein Vater hatte in seiner Jugend selbst viel mit Spiegelreflex fotografiert, einer Pentax K2 DMD und vielen Objektiven vom Weitwinkel bis hin zum 400 mm Tele. Er hört übrigens indirekt über mich Happy Shooting und ist mit 55 dabei der älteste Hörer. Nur weil ihr das mal in einer alten Folge gefragt habt, das bezweifle ich, dass er mit 55 der älteste Hörer ist.
Richtig.
Aber trotzdem Grüße an Andys Papa. Weiter, lange Rede, gar keinen Sinn, angefixt durch euren Podcast und der Unterstützung meines Vaters habe ich mich jetzt dazu entschieden, mir eine Nikon D300 zu kaufen. Gratuliere. Nur hat die D300 keinen Vollformatsensor wie die D3. In Klammer, D3 kommt für mich aber überhaupt nicht in Frage. Ja, das ist auch
normal.
Anders. Das kommt
für mich auch nicht.
Kommt für viele nicht in Frage. Nicht, weil es eine schlechte, um Gottes Willen, das ist eine super geile Kamera. Aber sie kostet ganz schön. Wenn ich mir ein schönes Weitwinkel kaufe, zum Beispiel 20 mm und es auf die D300 setze, ist es gar kein 20 mm mehr, sondern ein 30 mm wegen Cropfaktor 1,5. Fragezeichen. Bescheißt mich der Sensor wirklich um 10 mm Brennweite?
Nein und ja.
Dann erklär mal.
Machen wir gerade mal Schluss bei der ersten Frage. Ja. Ne? Also bei mir im Ensoniq-Podcast, ensoniq.de/podcast, da habe ich das mal ganz genau erklärt. Hier jetzt nochmal in Kurzform.
Da linkst du doch sicher hin in den Shownotes.
Wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten helfen mir bestimmt die Hörer.
Ich schreibe das mal
nicht
hier
wahr?
Rein.
Ja, und zwar der Cropfaktor, der ändert natürlich überhaupt ein Scheiß an der Brennweite. Das heißt, ein 20 mm ist natürlich immer noch ein 20 mm Objektiv. Das wird nicht länger und da ändert sich auch an der optischen Berechnung nichts. Was jetzt aber passiert ist, dass von dem möglichen Bild, das dieses 20 mm in die Kamera hineinwirft, ist ja ein Bildkreis, und aus diesem möglichen Bild, aus dem möglichen Ausschnitt, wird nur ein Stück genommen. Das heißt, es findet quasi eine, wenn du so möchtest, mechanische Ausschnittsvergrößerung der Bildmitte statt. Du kriegst also nur den Bildwinkel, der dem eines 30 mm entsprechen würde.
Ja.
Das hat unterm Strich sicherlich mehr oder weniger den gleichen Effekt, aber es ist eben, ich sage es auch gerne, Brennweitenverlängerung durch den Cropfaktor, aber es ist eigentlich technischer Quatsch, denn die Brennweite wird überhaupt nicht verändert, es ändert sich nur der Bildausschnitt und damit der Bildwinkel. That's it. So gesehen hast du aber recht, der Sensor bescheißt dich, aber nicht um die Brennweite, sondern eben um das, was möglich wäre. Das heißt, du hast weniger auf dem Bild. Das heißt, wenn du genau den gleichen Bildwinkel haben möchtest, den du beim Vollformat mit 20 mm hast, dann teile das Ganze mal durch 1,5 und dann weißt du, was du kaufen musst.
Ja, ganz einfach. So
ist es.
Zweite Frage, er hat nämlich noch eine. Zweite Unklarheit, 50 mm 1,8 in Klammer 100 Euro oder 50 mm 1,4 in Klammer 260 Euro? Fragezeichen. 1,4 ist lichtstärker, ganz klar. Und die Entscheidung war eigentlich schon gefallen. Dann meinte aber ein Freund, das 1,4 kannst du eh fast nie verwenden, weil du so wenig Tiefenschärfe. Sein Freund hört nicht Happy Shooting.
Sonst nee.
Weil bei 1,4 hast, dass die Nase noch unscharf ist, die Augen scharf sind und die Ohren schon wieder unscharf. Macht ja irgendwie Sinn, und 160 Euro mehr für eine Funktion auszugeben, die ich dann eh nicht verwende. Mein Vater meinte aber, dass auch die Linsen bei 1,4 besser gearbeitet sind als bei 1,8. Ja.
Tja, also ich habe das 1,8er, du hast das 1,4er.
Ich habe das 1,4er und das 1,8er, ja.
Ja, okay. Das 1,8er ist wirklich ein sehr, sehr billiges Objektiv. Man kann eigentlich sagen, es ist ein sehr preiswertes Objektiv, denn in der Regel sind die Linsen wirklich sehr, sehr gut gerechnet. Das Objektiv an sich ist sehr, sehr gut gerechnet und du kannst eine sehr, sehr hohe Bildqualität bekommen. Gibt natürlich immer Ausreißer, wie bei jedem Kauf, aber grundsätzlich sind die wirklich sehr gut. Der Haken an dem 50 mm ist, weil es so billig ist, hat es ein sehr, sehr billiges Gehäuse. Hat keinen Ultraschallmotor, der Fokus ist also recht laut, er ist recht langsam. Du kannst, wenn du im Autofokusmodus bist, nicht eingreifen in den Fokus, also wenn du doch mal manuell nachfokussieren möchtest. das ganze Ding wirkt ein bisschen klapperig. Ja, es wirkt halt auch, also wenn du 100 Euro ausgibst, dann wunderst du dich jetzt gerade bei diesem Nachfolger, dieses 1.8er Version 2, das ist ja das, was es aktuell gibt, dann denkst du schon, was haben die mir denn jetzt hier für einen Joghurtbecher geliefert? Der Schein trügt, wie gesagt. Also die Bildqualität ist durchaus in Ordnung, aber es ist nicht unbedingt für jeden Fall zu gebrauchen, weil es ist eben recht langsam und der Autofokus sitzt nicht immer unbedingt so sicher. Das hängt auch ein bisschen von der verwendeten Kamera ab.
Ja, wobei ich sehr lange mit dem 1.8er fotografiert habe. Und
ja, du, ich hab's auch immer dabei, weil es ist wirklich sehr klein, es ist sehr kompakt.
Und es wiegt auch wenig.
Richtig.
Aber ich habe noch
das 1er, muss ich dazu sagen, das mit Metallbajonett und das hat noch einen etwas breiteren Fokusring. Ja. So ist es.
Ja. Batterie raus. So. ja, das 1.8er, nur kurz zum 1.8er. Also nochmal Bild, die Bauqualität, naja, fragwürdig, aber die Bildqualität, die Glasqualität an sich sehr gut.
Richtig.
Außerdem sind die 50er deshalb in der Bauart so günstig, weil das 50er ist schon immer das Standardobjektiv gewesen. Das ist schon immer das Objektiv, mit dem Fotografen mit ihren Spiegelreflexkameras am liebsten fotografiert haben. Deshalb muss man das nicht neu erfinden. Das ist schon gerechnet. Das ist schon optimiert. Es klingelt übrigens die Basisstation. Nein, da gehe ich jetzt nicht ran.
Ja. Ja, wir hatten nämlich auch eine Frage, warum denn immer die 50 mm, diese lichtstarken 50 mm so günstig sind und warum es denn keine anderen Brennweiten gibt, die so günstig sind. Mhm. Das stimmt ja auch nicht ganz, kann ich gleich noch was zu sagen, aber so richtig günstig sind halt 50 mm, wie Chris schon sagt, die gibt es seit Urzeiten. Das ist die Normalbrennweite, also sprich, das entspricht ungefähr dem Durchmesser des Bildformats, das heißt ja Normalbrennweite und man hat damit ein recht normal in einen alltäglichen Bildeindruck. Es entspricht nicht dem Blickwinkel unseres Auges. Das ist ein großes Missverständnis, aber man nimmt es normal wahr, die Proportion. Ja, und weil das bei 35 mm nur mal ungefähr diese 50 mm sind, etwas weniger eigentlich, ist das halt so sehr gängig und damit inzwischen sehr, sehr günstig zu kriegen. Das 1.4er habe ich bei dir mal ausprobiert, gefällt mir ein bisschen besser. Ist einfach, wirkt etwas wertiger, liegt etwas schwerer in der Hand, der Fokus ist leiser, etwas besser, hat ja Ultraschallmotor, wenn auch kein Ring. Ist, glaube ich, das einzige von Canon, was ein USM hat, was kein Ring-USM ist, aber trotzdem die Möglichkeit hat, dass man manuell eingreifen kann.
Genau, du kannst dann, wenn du fertig fokussiert hast, manuell weiter fokussieren, das geht.
Genau, das kann manchmal ganz praktisch sein.
Ja, also ich finde es ist hochwertiger. Das Interessante ist also, das 1.8er, dass wenn man wirklich so das letzte Quäntchen an Schärfe rausholen will, dann muss man es leicht abblenden. Also auf 2.0, 2.2 zum Beispiel, so ab 2,2 ungefähr ab der Blende wird es richtig knackig. Das Interessante ist jetzt das 1.4er. Das ist recht gut schon weit offen. Auch das kannst du ein bisschen abblenden, um noch mehr rauszukriegen. Dann bist du aber bei 1.8. Das heißt, du hast eine richtig gute Schärfe schon bei 1.8, wo du bei dem 1.8er die richtig gute Schärfe erst bei 2.2 ungefähr hast. Also insofern also bringt
dir das ein bisschen ganz klar. Was. Wenn du das Geld hast und die Entscheidung eh schon klar ist, nimm das 1.4er.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein, zwei Stufen über dem 1.8er. Wenn du einfach mal einsteigen möchtest, um zu gucken, ist das überhaupt was für dich, diese offene Blende, dann machst du mit dem 1.8er nichts falsch,
ja.
Weil das lässt sich gebraucht unter 100 Euro kriegen und du kannst es gebraucht manchmal sogar für mehr wieder weiterverkaufen, als du es gekauft hast. Das würde ich einfach mal ausprobieren. Das mit der unscharfen Nase und den unscharfen Ohren, das stimmt natürlich. Du darfst aber nicht vergessen, dass du auch mit einem 1.4er Objektiv durchaus mit Blende 2.8 oder 3.5 oder 4 oder 8 arbeiten kannst. Also du bist ja nicht fixiert. Aber du hast eben die Möglichkeit, wenn du dann in der Dämmerung rausgehst, bei sehr wenig Licht auch Landschaftsaufnahmen damit zum Beispiel zu machen. Und je weiter etwas weg ist, desto höher ist sowieso deine Schärfentiefe. Das heißt, da interessiert es dich eh nicht. Also ich habe wirklich schon Landschaftspanoramen gemacht mit Blende 1.8. Das siehst du dem Ding nicht an. Also von daher,
ja.
Und das ist nicht das Argument.
Und was man noch dazu sagen muss, selbst wenn du mit dem 1.8er einsteigst, wie gesagt, habe ich auch gemacht, Boris hat das, das ist ganz, ganz klassisches Einsteigerobjektiv in diesen hellen Festbrennweitenbereich. 1.8 ist auch schon verdammt hell. Also damit kannst du wirklich bisschen ISO hoch und du kannst in wirklich fast jeder Situation ohne Blitz arbeiten. Das ist unglaublich.
Und für alle die, die ein Vollformat haben, da empfehle ich inzwischen wirklich das von Canon, das 85mm 1.8. Das liegt preislich ungefähr auf dem Niveau wie das 50mm 1.4. Und ich mag es richtig gerne. Ich war jetzt ein paar Mal damit unterwegs und richtig klasse und wirklich lichtstark und auch schon wirklich bei geöffneter Blende sehr scharf. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es jetzt nur runtergenommen, weil ich meine Tasche für Berlin gepackt habe. Ansonsten war das Ding bisher permanent drauf. Richtig toll.
So, der Ingo schreibt uns, komplett anderes Thema. Mhm. Was schreibt er uns denn?
Er schreibt, hallo Bkroris.
Okay, beide Namen in Mixer einmal draufdrücken.
Genau, gemeinsam
will kann man euch nicht nehmen. Jawohl.
Yes. Jetzt höre ich euch seit der ersten Folge, begonnen Juli 2008, alles mindestens einmal gehört und das Hirn funktioniert immer noch.
Glück gehabt.
Ich gratuliere. Euer Podcast ist echt super, manchmal etwas langwierig und zum mal schnell was gelernt, doch etwas zu lang. Aber das macht ja euren Podcast aus. Das Drumherum ist echt nicht zu verachten. Tja, also vielen Dank, Ingo. Was hast du denn hier? Aha, da. So, zu meiner Frage. Wir werden im Sommer mit den Motorrädern vom Nürnberger Raum über Tschechien, Österreich in die Toskana fahren. Die Kamera liegt einsam und geschützt im Low-Pro Slingshot und im Tank-Rucksack. Ich habe insgesamt 3 Karten mit je 1 GB, 2 GB und 4 GB. Jetzt will ich aber nicht unbedingt noch mehr Karten kaufen, da ich weiß, dass ich irgendwann eine volle formatiere. Habt ihr einen Tipp, was man als mobile Speichermedien nehmen kann oder doch das gute MacBook Pro auf dem Motorrad mitnehmen zu müssen? Allein der Gedanke, die Canon 40D mit 3 Objektiven und Blitz auf dem Motorrad mitzunehmen, ist schon heftig. Da will ich nicht noch ein halbes Büro mitnehmen. Ich mach mal mein Telefon
aus. Apropos Büro, genau. Ja, gut, das heißt, du brauchst im Prinzip was, wo du unterwegs deine Karten entleeren kannst. Und dazu gibt es diese, ja, man nennt die Image Tanks. Das sind im Prinzip mobile Festplatten mit Kartenslot. Und da gibt es verschiedene. Da kann ich dir jetzt aber nicht mal konkret einen nennen. Boris, kennst du irgendeins?
Notebooks?
Nein, mobile Image Tanks.
Mobile Image Tanks? Ja, ich habe hier gerade.
Das gerade. Lass uns auch mal hören, wer da anruft.
Das ist gerade irgendwie.
Das klingt gefährlich.
Was ist das?
Das ist jemand, der das Handy in der Hosentasche aus Versehen.
Ist ein Jogger, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Ist das ein Happy Shooting-Hörer?
Ich habe keine Ahnung. Aber der hat das garantiert in der Hosentasche.
Wie kann ich das jetzt stoppen?
Kabel rausziehen. Ah.
Stumm.
Na egal, zurück zu den Image-Tanks. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten.
Ja, ich kenne keinen Image-Tank, aber ich hätte eine andere Lösung anzubieten.
Also, wie gesagt, die Lösung mobile Festplatte mit Kartenslot ist eine Möglichkeit. Schau dich da einfach mal um. Image-Tank gibt es verschiedene, auch mit Display und so weiter. Und welche Lösung hast du denn?
Und zwar hat der Lars eine Lösung geschrieben. Der schreibt nämlich, Bonjour, Messieurs. Weil in der letzten Folge die Rede auch auf sogenannte Netbooks kam, möchte ich mal meinen Senf dazu geben. Ich habe mir vor etwa 3 Wochen das Samsung Netbook für 380 € gekauft und bin voll und ganz zufrieden. Es hat ein 10 Zoll Display, 1,6 GHz und, jetzt kommt's, 160 GB Festplatte. Ui. Das ist völlig ausreichend, um im Internet zu surfen oder auch auf Reisen mal fix die Fotos zu sichern, was durch den eingebauten SD-Kartenslot noch erleichtert wird. Um Bilder zu bearbeiten, ist das Display ein bisschen klein, da gerade bei Lightroom schon sehr viel Platz durch die Bedienelemente verbraten wird. Auf der anderen Seite passt es durch die Größe in jede gut geölte Frauenhandtasche. Die Akkulaufzeit ist mit von mir nachgemessenen reichlich 7 Stunden echt gut. Dazu muss man sagen, dass ich den Großteil der 7 Stunden über WLAN im Netz war, auf der Happy Shooting Seite zum Beispiel. Fazit, absolute Kaufempfehlung, wenn man bedenkt, dass man für eine gute externe Festplatte, die auch mal ein paar Erschütterungen aushält, auch schon gut 300 und mehr bezahlen kann, 300 €, ist ein Netbook sein Geld echt wert. Viele Grüße aus Dresden, Lars.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Du hast ein super schlankes, kleines Gerät, ist etwas größer als so ein Image-Tank logischerweise. Aber diese 10-Zoll-Dinger sind ja wirklich klein. Also ich habe die mal gesehen in so einem Mediamarkt. Die sind echt klein. Und das, was er schreibt, klingt durchaus sinnvoll. Ich meine, du hast 160 Gigabyte Platz. Da passt allerhand drauf. Und hast eine lange Laufzeit. Hast du quasi das Beste aus beiden Welten. Du kannst die Daten zwischenspeichern. Du hast das Display noch mit dabei. Image-Tanks, die ein Display haben, sind auch richtig teuer. Würde ich mir mal überlegen.
Ja, und da du geschrieben hast, dass der MacBook nicht mitkommt, nehme ich mal an, du bist ein Mac-Benutzer. Wir wollen da jetzt keine Hinweise geben auf Dinge, die. Aber es soll Leute geben, die es auch schon geschafft haben auf so ein Netbook, ich sag nur so Dell Mini 9 zum Beispiel, auch ein macOS irgendwie zum Laufen zu bringen. Also verwende da mal die Suchmaschine deines Vertrauens, vielleicht findest du auch noch was dazu. Übrigens, wem Happy Shooting so langwierig sein sollte, nicht, dass wir jetzt irgendwie, also 1,5 Stunden ist ja nicht wirklich lang. Also speziell, wenn man jeden Tag irgendwie 2 Stunden joggen geht. Aber wem das dann doch zu lange ist, es gibt einen kleinen neuen Mini-Podcast auf Englisch, den Daily Foto-Tipp von mir, 2 bis 3 Minuten pro Tag. Wen es interessiert, einfach mal auf iTunes Daily Foto-Tipp eingeben und da findet ihr das dann. Oder wir machen auch noch einen kleinen Link in die Shownotes.
So. Genau.
Du?
Ja, ich habe hier noch eine kurze Frage und zwar von Martin Teschner. Mhm. Über Twitter schreibt er, ein kleines Statement zur neuen Canon 500D wäre nicht schlecht. Ja, Canon hat eine neue Kamera rausgebracht, die 500D, also der Nachfolger der 450D, mit reichlich Funktionen aus dem großen Segment, nämlich von der 5D. Mit der 500D kann man Full HD Video aufzeichnen. Zwar nur mit kuriosen 20 Bildern pro Sekunde, aber es geht. Ja. Das kleine HD, also das 720p, das kriegt man mit 30 Bildern pro Sekunde wohl hin. Und auch sonst, also 15 Megapixel, glaube ich, hat das Ding jetzt auf dem Crop-Sensor untergebracht. Wir wissen noch nicht, wie die Bildqualität ist. Aber wenn sie da ähnliche Tricks wieder bei der 5D gemacht haben, dürfte das recht gut sein. Ansonsten kann ich persönlich nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Sie wird von der Gehäusegröße sein wie die 450D. Sie hat ein riesengroßes Display, was jetzt übrigens auch hoch aufgelöst ist wie bei der 5D. Also die Grenzen verschwimmen da zunehmend. Und ich würde mal so aus dem Bauch heraus sagen, das Ding ist eine richtig geile Kamera. Sei es für den Einstieg oder sei es als Zweitkamera.
Ja, ich bin gespannt, wenn ich mal irgendwie, vielleicht hat sie ja jemand am Wochenende in Berlin schon dabei. Ich würde ja gerne mal ausprobieren.
Und der Herbinson, der fragt, er will sich eine Zweitkamera mit optischem Stabi kaufen. Taugt CCD-Shift da denn etwas einigermaßen? Einfach mal letzte oder vorletzte Folge hören, da hatten wir über die verschiedenen Möglichkeiten der Bildstabilisierung gesprochen. Mhm. Ja, dann haben wir Würfel in der Hand.
Würfel in der Hand.
Wie viele Fotos haben wir denn diesmal?
Wir haben 76 Teilnehmer, die qualifizierte Bilder abgegeben haben.
Nur 5 Disqualifizierte,
ja,
okay.
So wenig heute. Und ja, dann fange ich mal an, wenn du die Würfel runterwirfst.
Autsch.
Ich habe die 78. Zwei
Alter, drüber. Das MacBook Pro, dieses aus Alu geschnitzte, ne? Das ist mal hart. Das habe ich hier neben mir stehen, um Twitter zu beobachten. Als ich jetzt gerade wieder hochgekommen bin unterm Schreibtisch, bin ich mit dem Kopf unter das MacBook gehauen. Junge, Junge. Also noch etwas stärker beschleunigt und ich wäre K.O. gewesen.
Also, das du musst jetzt...
Zu.
Du musst
so, welche Nummer hast du?
Zu viel. Du musst Autsch. Würfeln.
Oder soll ich? Ich muss würfeln. Mal gucken, wie viel Würfel ich hier gleich sehe. 48, das geht doch.
48. Jawohl. Roll. Christian R., mein Müll muss mit.
Ich mach's mir mal auf.
Und da hat er als Bildunterschrift, es ist hart, dass man manche Menschen daran erinnern muss. Hart und traurig. Das ist der Christian Rohweder, der das Bild da reingestellt hat. Ja, man kann das natürlich biegen und brechen, wie man möchte, das Thema.
Das wurde auch teilweise sehr gebogen und gebrochen.
Ja, also, aber Christian, nichtsdestotrotz, du hast gewonnen.
Ja, und zwar das gleiche Buch, was ich letzte Woche der, ich glaube, Kete Haha geben wollte. Die hat aber gesagt, und hat sie recht gehabt, die hat mich bei uns auf dem Workshop mal ein Buch zum Thema Farbmanagement bekommen und sagt, sie brauche jetzt nicht noch ein zweites, hat sie auch recht, und hat gesagt, sie stiftet das einfach dem nächsten Gewinner.
Das finde ich klasse.
Also, Christian R., du kriegst das Buch vom D-Punkt Verlag zum Thema Farbmanagement.
Na, das ist doch nett.
Ne?
Ja, also kurz zum Bild. Sehr dynamisch, diagonal gehalten, gefällt mir. Du hast den Himmel, du hast das komplette Bild von der Tonalität her durchbelichtet. Also du hast nicht irgendwelche Ausreißer, nichts versinkt im Schwarz, nichts ist nach Weiß am Ausreißen. Mein Bauch sagt mir, ich will das Schild noch ein bisschen heller sehen. Also der Vordergrund
sagen,
ist recht.
Das muss hervorstechen.
Das ist ein Subjekt, das Bild ist das Subjekt, da liegt die Schärfe. Das Schild ist das Subjekt, da liegt die Schärfe. Und das säuft aber so im Trüben ab. Das ist so ein klassischer Fall für entweder aufhellen mit einem Reflektor oder mit einem Blitz oder vielleicht dann auch in der Nachbearbeitung da noch die Helligkeit ein bisschen rausarbeiten. Das helle Subjekt vor einem dunklen Hintergrund hat auf jeden Fall wesentlich mehr Wirkung als so ein trübes Schild vor einem hellen Himmel. Ansonsten, so von der Diagonale her gefällt mir das gut. Aber die Helligkeitsverteilung, da reibe ich mich so ein bisschen dran.
Da könnte man noch was dran machen, ja.
Jo.
Ansonsten finde ich es einfach schön positioniert. Ist jetzt kein super spannendes, endlos aufregendes Foto.
Jupp.
Da würde man jetzt sicherlich eher dran vorbeigehen, sag ich mal. Aber es ist doch klar zu sehen, dass das nicht einfach nur ein Schnappschuss ist, finde ich.
Ne, er hat sich Mühe gemacht und zumindest überlegt, wo er das. Er hat sich die Mühe gemacht, ein Subjekt zu finden und das Subjekt auch bewusst irgendwo zu platzieren. Das sieht man. Das ist schon mal.
Genau.
Das
bekommt und in diesem Fall erzählt das Geschicht schon eine kleine Geschichte. Insofern geht das schon durch.
So, jetzt würden wir eigentlich an dieser Stelle noch mal ein, zwei andere Bilder uns anschauen. Das
schaffen wir aber jetzt
aber nicht mehr. Aber das schaffen wir nicht
mehr,
weil ich habe einen Termin und der ist auch ziemlich hart in ungefähr 3 Minuten da. Also, bedanken wir uns an dieser Stelle einfach noch mal ganz herzlich bei Enjoy Your Camera, unserem Sponsor.
Jawohl.
Und zwar immer noch, ich habe da übrigens gestern bestellt, für Nepal noch so Einschlagtücher, also das, was du auch hast, weißt du, dieses mit den Klettverschlüssen, wo man so Kamera einwickeln
cool.
kann und so.
Diese großen quadratischen Dinger mit Klett am Ende.
Richtig, habe ich mir 3 Stück in verschiedenen Größen bestellt, um die mobilen Festplatten drin einzupacken und noch ein bisschen Objektive und so weiter, weil in diesen großen Expeditionstaschen, da fliegt das Zeug sonst hin und her und
die polstern auch gut.
Da war ich da, also das ist wirklich, und natürlich habe ich unseren 5% Discount-Code verwendet.
Den ihr alle nutzen könnt.
Richtig.
Wenn ihr geht auf enjoyyourcamera.com/happyshooting, alles zusammengeschrieben, dann seht ihr da einen Code, den ihr dann bei euren Bestellungen angeben könnt.
Richtig, und wenn ihr auf Twitter seid, dann könnt ihr enjoyyourcamera, 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 folgen. Der twittert nämlich auch, zwar der Chef persönlich. Die Würfel sind gefallen. Das war, glaube ich,
Jagda ist.
Sund, Mehrzahl, aber macht ja nichts. Ich habe auch nur Asterix-Latein. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt stimmt, aber ich glaube schon. Also, in diesem Sinne, Servus und wie sagt man auf Lateinisch?
Führt ihr wohl.
Auf Wiedersehen, egal.
Keine Ahnung, die Öme.
Die Öme, genau. Wir wünschen euch was. In diesem Sinne, 3.
Ja, bis Berlin. 3, 2, 1.
Happy Shooting. Hui. Ja, sorry.
Enorm viele Öme.
Öme,
das
ja.
Das Meer ist geradezu bedeckt von Öme.
Es ist gedrückt. Und es bewegt sich was. Gut.
Und jetzt nichts mehr sagen, weil ich darf es ja nicht mitschneiden.
Moment, hiermit erteile ich Ihnen die offizielle Erlaubnis, dieses Gespräch mitzuschneiden. Doch, jetzt darfst du.
Das ist aber sehr nett von dir. Was ist denn ein Trainingszweck? Lass uns das mal genau definieren.
Das ist wie eine Reißzwecke, nur anders.
Ich wusste, ich habe da was missverstanden.
Ja, du hast das alles. Also dieser Podcast könnte zu Qualitätssicherungszwecken mitgeschnitten werden.
Es gibt ja Miss Deutschland und...
Und Missverstanden.
Und genau. Missverstanden.
Und Missgebildet. Ja.
Gibt's auch. Mhm.
Ich bin gerade anderthalb Stunden durch den Wald gelaufen. Ich kann gerade nicht mehr schreiben.
Den kausalen Zusammenhang, den stellen wir dann später her.
Wieso?
Warum man nach dem Laufen nicht mehr schreiben kann.
Ja, weil man irgendwie... Ich bin jetzt gerade so ganzheitlich...
Schreibst du mit den Füßen?
Nein, aber ich bin jetzt gerade so ganzheitlich, weißt du? Ich habe mich selbst gefunden im Wald.
Ah. So zen-mäßig.
Genau.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de. This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com.